Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Demokratie und Freiheit sind nichts Selbstverständliches, wie wir wissen. Und so beschäftigt es auch die Künste heute Nacht. In Weimar wird die Nationalversammlung nachgestellt, als die Demokratie in Deutschland begann. Und in Bochum wird sie beendet. Dann fragen wir, welche Chancen der Film hat, den Deutschland zum Oscar schickt. Der Kinoalltag interessiert uns auch mit zwei außergewöhnlichen Filmen, die morgen starten. Dann wollen wir wissen, warum einer der wichtigsten deutschen Museumsmacher seinen Posten aufgibt. Warum es bei den Salzburger Festspielen gerade ordentlich kracht. Wieso das Staatsballett Berlin das Beste der Republik sein soll. Und gleich versuchen wir, das Image angestaubter Institutionen zu verbessern. Die Stadt Bielefeld versucht es ab sofort mit Ironie gegen den Spruch Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ja, gegen den Spruch kommt sie vermutlich kaum an. Also lobt sie jetzt 1 Million Euro dafür aus, endlich zu beweisen, dass es Bielefeld nicht gibt. Viel Spaß dabei. Und noch mehr, Institutionen, die nicht unbedingt für Sexiness stehen, versuchen es mit Coolness oder Ironie. Hannover sucht zum Beispiel Müllwerkerinnen, also Frauen, wo es kaum welche gibt. Heldinnen in Orange sucht man da per Speed-Dating. Man könnte die Liste fortführen. Wir wollen wissen, wie dreht man das Image einer Institution? Am Telefon ist Matthias Storath. Er ist Kreativdirektor der Werbeagentur Heimat Berlin. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Fangen wir doch mal mit Bielefeld an. Ist das eine gute Idee?
Erstmal ist es ja deshalb schon mal eine gute Idee, weil man drüber spricht und Sie sprechen ja jetzt auch gerade drüber, wir sprechen drüber, einige Leute werden es hören. Man kann ja auch nicht erwarten, mit jeder Maßnahme, mit jeder Werbemaßnahme gleich eigentlich das an den Mann oder die Frau zu bringen, was man sagen möchte, aber man kommt so ins Gespräch. Also Bielefeld ist ins Gespräch gekommen und der Bürgermeister oder die Marketingabteilung von Bielefeld haben das geschafft und haben jetzt eigentlich immer so einen ganz guten Einstiegspunkt und das finde ich wichtig in Gespräch, weil die Leute sagen, hey, ihr habt ja diese verrückte Aktion gemacht und so weiter. Also ja, genau. Aber über Bielefeld gibt es ja noch ganz viele andere interessante Sachen zu erzählen und so hat man einen Start ins Gespräch. Und insofern war das eigentlich eine ziemlich schlaue Idee.
Also es reicht schon sozusagen, ein Gespräch wieder in Gang zu bringen, ohne jetzt genau auf den Inhalt dieser kleinen Kampagne zu achten.
Wenn Leute oder Unternehmen oder in dem Fall eine Stadt jetzt noch nicht so im Lichtkegel der Öffentlichkeit sind, wie Bielefeld zum Beispiel, dann ist es schon mal schlau, sich überhaupt ins Gespräch zu bringen und hat dann tatsächlich sozusagen eine Plattform, um eventuelle Inhalte, die man liefern möchte oder an die Leute bringen möchte, dann auch zu liefern. Und es eben hat eben dieses Augenzwinkern, was es dann sympathisch macht und weshalb ich eigentlich diesen Bürgermeister oder diese Marketingabteilung dann eigentlich auch schon mag.
Das heißt, Selbstironie ist schon mal ein guter Weg, um verstaubte Institutionen zu mehr Sexiness zu verhelfen?
Ja, es muss nicht Selbstironie immer sein, aber so ein leichtes Augenzwinkern und sag mal, der Hauch, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, das ist immer schon eigentlich ganz gut.
Was braucht es noch, außer eine gewisse Selbstironie, was braucht es noch, um tatsächlich zum Beispiel die Müllabfuhr, also die man ja nun wirklich nicht unbedingt als besonders cool oder attraktiv oder sonst wie angesehen hat, wie zum Beispiel die BSR, also in Berlin, die Müllabfuhr, die eine Kampagne seit einigen Jahren hat mit so Sprüchen wie We care for you, wobei care mit K-E-H-R geschrieben ist oder auf Putzautos steht Räumschiff oder Spülzeugauto. Das ist schon mal durchaus ein bisschen selbstironisch. Es braucht noch mehr. Irgend so einen Sympathiepunkt, oder? Wie bekommt man den hin?
Naja, auch da bei der BSR ist es tatsächlich so, dass man sich nicht ganz so ernst nimmt. Man tritt nicht wie eine Institution auf, man tritt nicht wie eine große Organisation auf, man tritt aber auch nicht wie ein purer Dienstleister auf, sondern wir liefern einen Beitrag für die Glückseligkeit von Berlin in gewisser Art und Weise. Wir räumen den Müll weg, aber mit unserer Kommunikation, da bringen wir auch so ein bisschen Spaß nach Berlin und Fröhlichkeit. Also wir sagen damit auch, wir sind eigentlich auch ein Teil der Gesellschaft und wir sind auch nicht viel anders als ihr. Tolle Sache, oder?
Ich meine, die Frage ist, profitieren dann diese Institutionen wirklich davon, auch langfristig? Jetzt mal jenseits des spontanen Spaßes, den man hat?
Da ist immer die Frage, welches Problem hat man denn eigentlich? Eine Stadt wie Bielefeld, ich weiß jetzt nicht, welches Problem sie hat, oder die Müllabfuhr.
Unterbewertet zu werden.
Also ich glaube, das kann schon relativ langfristig wirken. Es muss aber dann tatsächlich auch immer so ein wahrer Kern irgendwo dahinter sein. Also wenn ich jetzt als Müllabfuhr als Unternehmen oder Institution so total langweilig und bieder bin und auch überhaupt keinen Spaß verstehe und versuche dann durch so eine Image-Kampagne irgendwie so sagen, ach, jetzt machen wir ein bisschen peppig heute, ne? Dann wird auch jeder dann sagen, ach ja, hm.
Das heißt, es muss auch glaubwürdig sein.
Ja, tatsächlich. Also eine Wahrheit muss es immer beinhalten, eine gewisse Art und Wahrheit, sonst bringt es nichts. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen kurzen Gag und einem langfristigen Markenaufbau. So eine Beziehung kann man natürlich nicht mit einer Lüge anfangen, wo man so tut, als ob man jemand wäre, der man nicht ist.
Und sonst auch, was die Kommunikation mit Kunden angeht, Kundinnen angeht, also zum Beispiel noch ein anderes Beispiel aus Berlin, die BVG, der öffentliche Nahverkehr, die U-Bahn, die Straßenbahn, die Busse. Ein Riesenunternehmen, was täglich Millionen Menschen bewegt, aber was durchaus auch viele Probleme hat. Busse kommen manchmal zu spät oder fallen aus, Straßenbahnen sind zu voll. Es gibt durchaus auch Kritik von vielen Nutzerinnen und Nutzern. Und dann hat man so eine ironische Kampagne, weil wir dich lieben, heißt das. Da gibt es auch so Sprüche, die Alten wollen dir kein Auto schenken, von uns bekommst du einen ganzen Bus. Ähnlich auch bei Social Media, wo dann bei Instagram oder Twitter eben ja so ironische Postings gemacht werden. Und darunter schreiben aber Menschen, die sich wahnsinnig aufregen und über die Probleme auch reden, die sie beschäftigen. Wie kann dann so eine Kampagne aus dieser ironischen Haltung herauskommen und tatsächlich Menschen glaubwürdig helfen, ihre Probleme zu lösen?
Sie können das nicht wegverargumentieren, aber sie können sagen, hey, wir geben euch aber zumindest ein bisschen Spaß mit, wir unterhalten euch und wir nerven euch nicht noch mit unserer Kommunikation. Also das heißt, wir könnten jetzt auch langweilige, doofe Kommunikation machen, aber zumindest haben wir so viel Respekt vor euch da draußen, dass wir versuchen, euch zu unterhalten. Das finde ich eigentlich schon einen ziemlich schlauen Ansatz.
Gut, aber wenn so ein Social-Media-Posting voll ist mit Hunderten von negativen Kommentaren, die ja auch wahrgenommen werden von den Nutzern von Social Media, dann führt das doch die Kampagne ad absurdum, oder?
Jeder Kommentar, der gepostet wird, ob positiv oder negativ, spült deinen Post nach oben in der Awareness der Leute. Also aus Sicht der Mediaökonomie ist es natürlich genial, auch einen polarisierten Post zu haben.
Also Aufmerksamkeit ist alles.
Nee, ist nicht alles, aber es ist schon immer ein ganz guter Start.
Matthias Dorat, der Kreativdirektor von Heimat Berlin, hier bei uns im Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Direktor der Nationalgalerie in Berlin. Das ist einer der wichtigsten Jobs im deutschen Kunstbetrieb. Den hatte 12 Jahre lang Udo Kittelmann inne. Nationalgalerie, das ist der Überbegriff für 5 Orte. Alte und neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, Museum Berggrün und Sammlung Scharf-Gerstenberg. Die alle müssen sich demnächst einen neuen Chef suchen. Heute hat Kittelmann seinen Ausstieg verkündet. Im Oktober nächsten Jahres will er gehen. Am Telefon ist Kunstkritikerin und Chefredakteurin der Zeitschrift Monopol, Elke Buhr. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wollen wir einen kurzen Moment spekulieren vielleicht, worum er geht, wissen Sie es?
Ja, vielleicht reicht es ihm einfach. Also ich hab ihn am Sonntag zufällig getroffen mit seiner Familie. Er war bei einer Ausstellungseröffnung und er hatte so wahnsinnig gute Laune. Und ich dachte, sind das jetzt seine Kinder, die ihn so nach vorne bringen? Vielleicht war es einfach schon die Aussicht darauf, dass heute wir uns alle darüber unterhalten werden, warum geht er, was ist los?
Aber trotzdem seltsamer Moment, oder? So kurz vor der Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie und dem Baustart für das Museum der Moderne ausgerechnet jetzt zu gehen?
Aber andererseits läuft einfach sein Vertrag aus, nächstes Jahr im Oktober, und dann ein Jahr vorher mindestens zu sagen, okay, mir reicht es, ich werde es nicht weitermachen, ist ja wiederum auch nur fair. Und es ist ja jetzt auch keine Phase, die besonders angenehm ist, die da vor ihm liegen würde, weil dieses Museum einzurichten und durch diese ganze, ich meine, das haben ja noch nicht mal angefangen zu bauen, also da irgendwie durch diese ganze Phase zu gehen, gleichzeitig ist es nicht klar, was mit den Riekhallen vom Hamburger Bahnhof wird dann, außerdem ist die ganze Frage irgendwie, wird die Stiftung Preußischer Kulturbesitz umstrukturiert, ist alles nicht geklärt, also das sind jetzt auch keine schönen Jahre, die vor ihm liegen würden, insofern kann ich das total nachvollziehen.
Wie stark war der Gegenwind bei ihm?
Ich glaube, dass er schon auch stark angefeindet wurde in der Stadt, immer wieder, also eigentlich von Anfang an, weil er ist ein Typ, der polarisiert, weil er hat einfach, er kam mit so einer wahnsinnig guten Laune nach Berlin und seine erste Ausstellung hieß gleich, die Kunst ist super. Und dann haben natürlich so ein bisschen Highbrow-Leute haben dann gesagt, so, oh Gott, das ist oberflächlich und das ist effekthascherisch und das hat sich eigentlich so ein bisschen durchgezogen. Er ist halt ein sehr enthusiastischer Kunstvermittler, der durchaus nicht immer alles nur populistisch und populär gemacht hat, aber der halt auch die Leute erreichen wollte und er hat einfach an ganz vielen Fronten zu kämpfen in Berlin. Also das ist halt irgendwie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die halt eine richtig krasse Behörde ist, wo man irgendwie 3 Wochen Anträge schreiben muss, bevor man einen Bleistift bekommt, und es ist der Freundeskreis, der auch nicht einfach ist, mit dem es auch immer Konflikte gab, und es sind die Sammler in Berlin, mit denen er ja auch dann wie so ein Zirkusdirektor umgehen musste. Also es war schon kompliziert.
Da schließt sich wieder der Kreis, ne, was Sie am Anfang gesagt haben. Es reicht ihm einfach vielleicht persönlich, diese Kämpfe.
Ja, ich glaube auch, Udo Kittelmann ist ein Mensch, der nach all den Jahren, die er als Kurator agiert hat, immer noch seinen Job eigentlich gerne macht, solange der Job bedeutet, ich mache eine total spannende Ausstellung, ich arbeite mit Künstlern, ich kann mich kreativ hier ausagieren. Und das ist etwas, was natürlich in seiner Position zunehmend schwierig war. Und deswegen hat er das ja auch in den letzten Jahren leider eher immer außerhalb gemacht. Also seine besten Ausstellungen in den letzten Jahren hat er eigentlich für die Fondazione Prada gemacht oder jetzt gerade für die Fondazione Bayerle in Basel. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, wenn man sagt, okay, er hat hier diese Position, aber eigentlich so richtig ausagieren kann er sich woanders. Und da merkte man schon, da stimmt eigentlich was nicht.
Udo Kittelmann verlässt also die Nationalgalerie in Berlin zum Oktober nächsten Jahres. Das waren Einschätzungen von Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Weimar eröffnet sein Kunstfest mit einer spektakulären Aktion, erinnert nämlich an die Entstehung der Demokratie in Deutschland. Die Nationalversammlung von 1919 wird mit hunderten Menschen nachgestellt. Bürger, Politiker, Schülerinnen, Geflüchtete, und Henry Bernhard hat sie dabei beobachtet.
Der Theaterplatz in Weimar ist voll gefüllt und der neue Kunstfestchef Wolf Hemke startet sein erstes Kunstfest.
Ich fühle mich den ganzen Tag irgendwie schon so, als ob ich heute Geburtstag hätte. Es ist irgendwie ein sehr glücklicher Tag. Und ich glaube, wir schreiben auch in einer ganz schönen Art und Weise diese Kunsttradition von Weimar fort. Vergessen Sie nicht, dass Goethe und Schiller zu ihrer Zeit Avantgarde waren und niemand wusste, welchen Status sie in der Zukunft haben werden. Wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, auch die Goethes und Schillers von morgen und übermorgen in unseren Künstlerreihen.
Am Anfang eines Weimarer Kunstfests steht traditionell ein Spektakel. In diesem Jahr geht es darum, einen Tag vor genau 100 Jahren nachzuempfinden, den Tag der letzten Sitzung der Weimarer Reichsversammlung. Den Tag, als Fotos entstanden, die die Abgeordneten auf der Treppe und dem Balkon des Deutschen Nationaltheaters zeigen. Die Bürger sind aufgefordert, sich in schwarze Anzüge bzw. lange Röcke zu kleiden und möglichst einen Hut zu tragen.
Ich hoffe, Sie kennen das Foto. Sie sehen es alle bestimmt. So, genau. Und da sind Sie. Und Sie sind genau hier. So, und das werde ich jetzt mit Ihnen koordinieren. Da hinten gibt es Hüte. Einige von Ihnen haben das schon entdeckt.
Die Strohhüte reichen nur für wenige. Das Bild gerät am Ende viel weniger steif, viel weniger historisch anmutend, weniger staatstragend, viel moderner und vielfältiger als die historische Vorlage. Und damit wohl sogar im Sinne der Erfinder. Zwei Weimarer Frauen stehen mittendrin, Magdalena Roos und Heidrun Reinfried. Sie haben sich stilecht in lange Kleider gewandelt und tragen dunkle Hüte.
Mich berührt dieses 100-jährige Jubiläum von Demokratie und von Frauenwahlrecht.
Ich habe auch gedacht, ja, es ist so eine Zeit, wo Demokratie auch immer mehr angefragt wird. Und da finde ich es auch wichtig, dass sowas thematisiert wird und so ein Zeichen gesetzt wird auch. Und, ja, und hatte auch Lust, mich zu verkleiden. Also ich habe mich heute noch hingesetzt und einen Rock genäht und der Rest ist Fundus. Und von der Freundin sind die Hüte, die wir tragen.
Als die Fotos gemacht sind, geht es hinein ins Nationaltheater. Dorthin, wo die Nationalversammlung die Weimarer Reichsverfassung im August 1919 verabschiedet hat. Schauspieler, Bürger, Politiker lesen Reden, die hier schon einmal erklangen. Doch zunächst Musik. Zweifelsohne bereichert der Bariton Matthias Görne das Programm. Ob aber das Solidaritätslied von Bertolt Brecht und Hans Eisler der richtige Einstieg ist, der ersten demokratischen Verfassung Deutschlands zu gedenken, ist zumindest zweifelhaft. Dann aber spricht Friedrich Ebert, oder besser sein Darsteller.
mit den alten Königen und Fürsten von Gottes Gnaden ist es nun für immer vorbei. Aber so gewiss diese Nationalversammlung eine große republikanische Mehrheit hat, so gewiss sind die alten gottgegebenen Abhängigkeiten für immer beseitigt. Das deutsche Volk ist frei, bleibt frei und regiert in aller Zukunft sich selbst.
Als hätte das Publikum die Abschrift von Friedrich Eberts Rede zur Eröffnung der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 vor sich mit allen Beifalls- und Unmutsbekundungen, applaudiert es genau an derselben Stelle wie die Abgeordneten vor 100 Jahren. Spätestens hier wird deutlich, dass der Abend funktioniert, dass es um Gegenwart geht.
Wir wollen errichten ein Reich des Rechtes und der Wahrhaftigkeit, gegründet auf Gleichheit all dessen, was Menschenantlitz trägt.
Diese Worte im Ohr hätte es der Intervention des Weimarer Oberbürgermeisters gar nicht bedurft. Denn nach dem Vortrag der Rede des historischen Innenministers Franz Kreuz über die damals neuen Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold aus seiner Rolle trat und aufrief, auch heute diese Farben nicht den Verächtern der Freiheit zu überlassen. Schließlich wehte die Fahne übergroß am Deutschen Nationaltheater. Das Kunstfest unter Rolf Hemke ist eröffnet. Nach 3 Stunden Reden von Profis, Laien, Politikern gibt es noch Musik und Tanz auf dem Theaterplatz. Es folgen nun 17 Tage Theater, Musik, Performance, darstellende Kunst, Diskussionen. Den Schwerpunkt will Hemke wieder mehr in Richtung Musik verschieben. Die Latte seines Vorgängers Christian Holzhauer liegt hoch.
Henry Bernhard, unser Korrespondent in Thüringen, über die Eröffnung des Kunstfestes in Weimar, also mit einer spektakulären Aktion, die an die Begründung der Demokratie in Deutschland erinnern sollte. Und jetzt gehen wir mal wieder nach Salzburg zu den Festspielen, die überwiegend eigentlich für die Sommerzeit bekannt sind. Aber es gibt auch die Osterfestspiele. Die wurden damals von Herbert von Karajan gegründet. Und da spielten dann passenderweise immer die Berliner Philharmoniker mit ihrem jeweiligen Chef. Kostete für sehr viel Geld der Eintritt. Da konnte das Abo schon mal für diese Osterfestspiele 1.500 € kosten. Vor einigen Jahren gab es Krach. Die Berliner wechselten nach Baden-Baden. Christian Thielemann und die Dresdner Staatskapelle sprangen ein. Und der bisherige Intendant dieser Osterfestspiele und langjährige Vertraute von Thielemann, Peter Rutzitschka, hört nun auf. Der Nachfolger heißt Nikolaus Bachler. Und da gibt es heftigen Streit zwischen Thielemann und Bachler. Und den kommentiert für uns Jan-Florian Fuchs.
Es war absehbar. Schon seit Monaten schwelt der Streit zwischen Christian Thielemann und Nikolaus Bachler. Wahrscheinlich wird es in Bälde juristisch zur Sache gehen. In dem heute bekannt gewordenen Brief spricht Thielemann zwischen den Zeilen von seinem Unwillen, überhaupt einen Intendanten zu akzeptieren. Salopp zusammengefasst, sämtliche künstlerischen Entscheidungen lägen bei ihm, es gehe nicht an, dass sich da jemand einmische. Für 2020 sind die Dinge noch in Ordnung. Da gibt es Turandot und Bachler amtiert laut Vertrag erst zum 1. Juli. Ab 2021 hingegen möchte der dann Münchner Ex-Intendant voll durchstarten mit Freischütz und fliegendem Holländer. Thielemann will Lohengrin und Elektra haben. Den Strauß soll dabei seine Bayreuther-Chefin Katharina Wagner inszenieren, von der Bachler, wie man hört, nicht viel hält. Alle 4 Werke sind eigentlich prädestiniert für Thielemann, was beide Seiten natürlich auch wissen. Bachler verlangt von Thielemann ja nicht, fachfremde oder gar zeitgenössische Werke zu dirigieren. Dies würde bei einem Festival mit solch hoher Eigenfinanzierung auch gar nicht gehen. Einmal Stockhausen und die Sache wäre vorbei. Schon Thielemanns Vorgänger Simon Rattle hatte einst mit Britten und Debussy das Festival fast in den Ruin getrieben, weil ein paar gut betuchte Gäste fernblieben. Das Kalkül hinter all den Querelen ist zweierlei. Christian Thielemann will wieder mal alles und zwar sofort. Am liebsten wohl die Gesamtleitung der Osterfestspiele. Er akzeptiert ausschließlich Zuarbeiter und Vasallen, das hat Tradition. Und Nikolaus Bachler hätte wohl liebend gern die Berliner Philharmoniker mit Kirill Petrenko an der Salzach. Wobei Bachler Thielemann künstlerisch durchaus schätzt. Es geht das Gerücht um, er habe verzweifelt versucht, Thielemann für einen Rosenkavalier an der Bayerischen Staatsoper zu gewinnen. Nun gibt es an der Salzach einen veritablen gordischen Knoten, der vielleicht am Ende nur durch einen überraschenden Kniff zerschlagen wird. Schon seit Jahren denkt manch einer darüber nach, ob die autonomen Osterfestspiele nicht mit den Sommerfestspielen fusionieren sollten. Das würde viel Geld und Logistik sparen. Intendant wäre dann Markus Hinterhäuser, der ebenfalls mehrfach versuchte, Thielemann zu engagieren.
Johann Florian Fuchs über den neuesten Streit bei den Salzburger Osterfestspielen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Marianne Alweis.
Der YouTuber Rezo hat in einem Video die Berichterstattung verschiedener Medien kritisiert. Als Gast eines anderen YouTubers beschwerte er sich über die Arbeitsweise einiger Journalisten und über Boulevardzeitungen wie Bild und BZ.
Ey, ich komm nicht klar.
Also, wer
liest das? Wer kauft das? Wer unterstützt das finanziell? So ein moralisch degenerierter... Ey, ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist.
Das Video fand Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne extrem klamaukig. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er, da seien zwei Spätpubertierende auf Speed.
Das ganze Ding ist so aufgezogen, dass sich die Generation YouTube lustig macht über die alten Leute, die an alten Medien kleben. Genau. Und ich finde, auf sowas muss man jetzt wirklich nicht bierernst reagieren.
Der Deutsche Journalistenverband hatte bierernst reagiert und das Video kritisiert, seine Pressemitteilung dann aber zurückgezogen. Das sei, so Füchs, extrem unsouverän. Inzwischen entschuldigte sich der DJV für eine zugespitzte Kritik bei Rezo. Der erklärte die Sache umgehend für erledigt. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat Ausschreibungen für Fernsehserien mit LGBT-Themen für das öffentliche Fernsehen gestoppt. Nun sollen neue Kriterien für die öffentliche Filmförderung ausgearbeitet werden. Bolsonaro hatte 3 geförderte Filme kritisiert, die über das Leben von trans- und homosexuellen Paaren erzählen. Außerdem drohte er, die für das Auswahlverfahren zuständigen Mitarbeiter der staatlichen Filmagentur zu köpfen, also zu entlassen. Vertreter der Filmbranche warnten vor einer Zensur durch die Regierung. In Tschechien zeichnet sich ein Ende der Regierungskrise wegen der Besetzung des Kulturministeriums ab. Vor 3 Monaten war der Ressortchef nach Protesten wegen seiner umstrittenen Entlassung des Direktors der Nationalgalerie in Prag zurückgetreten. Als Nachfolger hatten die Sozialdemokraten den Kommunalpolitiker Schmarda nominiert. Präsident Zeman hatte die Ernennung allerdings verweigert, weil er an dessen Eignung zweifelte. Die Sozialdemokraten hätten fast die Regierung platzen lassen. Am Montag zog Schmarda dann aber zurück. Nun soll der ehemalige Außenminister Saurálek das Kulturressort übernehmen.
Lubomír Saurálek ist ein erfahrener Politiker und war ein erfolgreicher Außenminister in einem Ressort, das viel größer ist als das Kulturministerium. Ich gehe nicht davon aus, dass nun jemand behauptet, dass er von Kultur nichts versteht.
Der Chef der tschechischen Sozialdemokraten Jan Hamáček. Für den neuen Kandidaten Saurálek signalisierte der Präsident dieses Mal Zustimmung.
Fazit.
Opernhaus des Jahres, Theater des Jahres, nun auch Tanzkompanie des Jahres. 25 Kritikerinnen und Kritiker haben sich im Auftrag der Zeitschrift Tanz entschieden für das Staatsballett Berlin. Dorion Weigmann ist bei uns, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Tanz. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das Staatsballett also, unter der Führung von Sascha Wald und Johannes Oehmann als Leitungsduo. Ich meine, die beiden wurden ja wirklich heftigst angefeindet, ne? Auch von Tänzerinnen und Tänzern aus der Kompanie selbst. Sascha Wald, ich fasse es mal kurz zusammen. Sascha Wald habe angeblich keine Ahnung vom klassischen Ballett und wer bitte sei Johannes Oehmann, den kenne man doch gar nicht. Das scheint aber dieser Streit, der damals wirklich hohe Wellen geschlagen hat, der Kompanie kaum geschadet zu haben, oder?
Der Streit hat der Kompanie insofern überhaupt nicht geschadet, weil es war, glaube ich, eine offensive Auseinandersetzung darüber, was eigentlich ein Staatsballett soll. Und es hat sich inzwischen komplett beruhigt. Also das haben Sascha Weiß und Johannes Oehmann auch geschafft, dass sie die Tänzer wirklich davon überzeugt haben, die Fluktuation war nicht hoch, wirklich davon überzeugt haben, dass sie einen Kurs fahren wollen, der ein Staatsballett wirklich abbildet im Sinne von ganz modern und ganz traditionell. Und das haben sie in diesem Jahr geschafft, wobei Johannes Oehmann ja jetzt erstmal alleine amtiert hat, mit Sascha Walz allerdings als gewichtiger Stimme, die bei allen Entscheidungen beteiligt war.
Das heißt also, in allen Bereichen, im klassischen wie auch im modernen, kann das Staatsballett Berlin tatsächlich die Kritiker, Kritikerinnen komplett überzeugen. Die gesamte Bandbreite ist ja auch schwierig, ne? Sozusagen. Oft ist man ja ein bisschen spezialisiert in eine Richtung, ne?
Ja, absolut. Mhm. Gut, die Kompanie hat jetzt 93 Tänzer und es sind natürlich welche dabei, die nur klassisch tanzen, in Anführungsstrichen. Und es gibt welche, die nur zeitgenössisch tanzen. Mit nur meine ich jetzt, die einfach ausschließlich dann in diesem Fach unterwegs sind. Das heißt, eine gewisse Spezialisierung ist dabei einfach total sinnvoll. Aber in der Tat, wenn man jetzt auf diese Spielzeit zurückschaut, muss man sagen, die haben von der erzklassischen La Bayadère, was ja sogar eine Rekonstruktion war von Alexei Radmansky, also zurückging auf Originalquellen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, bis zur absoluten Zeitgenossenschaft, ich sage jetzt Uraufführung von Richard Siegel, haben die das fulminant getanzt, fulminant hingebracht und haben wirklich gezeigt, was ein Staatsballett eigentlich soll, was Berlin einfach über Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte hinweg, nicht gehabt hat.
Was soll ein Staatsballett?
Genau das. Es soll abbilden die absolute Klassik. Es soll die Tradition dieses Fachs, wo kommt es her, abbilden und in dem Sinne auch wie ein gutes Museum im Grunde genommen funktionieren, das Stücke aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert präsentiert, bis hin zu, was ist zeitgenössisch, was ist heute dran. Und das hat jetzt diese Saison einfach wirklich gezeigt.
Und das braucht aber auch eine gewisse Arbeitsteilung, weil Sie gesagt haben, 93 Tänzerinnen und Tänzer, das heißt, man teilt sich da so ein bisschen rein. Die einen eher fürs Klassische, die anderen eher fürs Moderne.
Ja, ja.
Oder sollte man da vielleicht stärker auch das miteinander vermischen?
Es gibt mit Sicherheit Tänzer, die beides tanzen in dieser Kompanie. Aber wenn man jetzt sozusagen was ganz explizit zeitgenössisch Hochmodernes macht, dann wird man jetzt nicht gerade die Tänzer nehmen, die im Klassischen exzellieren. Ja? Daniel Simkin zum Beispiel, der einer der großen Ballerinos dort ist, der wird jetzt vielleicht nicht gerade eine Sharon Ayal tanzen. Vielleicht auch, aber es wird nicht seine erste Wahl sein. Und insofern glaube ich, dass es sinnvoll ist, das hat es übrigens auch an der Pariser Oper eine ganze Zeit lang gegeben, eine Trennung jetzt nicht scharfer Art, aber doch so vorzunehmen, dass man sagt, wer eignet sich für welches Genre ganz besonders gut. Die Leute haben dann auch eine andere Ausbildung unter Umständen. Ja? Und das hat sich auch bezahlt gemacht, würde ich sagen, in diesem Jahr.
Dorian Weigmann ist verantwortliche Redakteurin bei der Zeitschrift Tanz, die jetzt also eine Kritikerumfrage veröffentlicht hat und das Staatsballett Berlin zur Kompanie des Jahres gewählt hat. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank Ihnen.
Und Anke Lewicke aus der Filmredaktion ist bei uns. Gleich reden wir über zwei neue Filme, die morgen starten. Aber erstmal reden wir über einen Film, der schon lange raus ist und nun von Deutschland zum Oscar geschickt wird, nämlich der Spielfilm Systemsprenger von Nora Finkscheid. Gute Entscheidung?
Ja, ich war doch ziemlich überrascht. Immerhin war ja unter den Nominierten auch der neue Film von Caroline Link, Der Junge muss an die frische Luft. Und sie hat ja schon für Nirgendwo in Afrika 2001 den Oscar gewonnen. Und ich finde, Systemsprenger ist jetzt schon auch von seiner Erzählhaltung ein bisschen ungewöhnlich. Es geht ja um eine Neunjährige, die eben ja sich nicht erziehen lässt, die von Heim zu Heim kommt, also wirklich die Systeme sprengt. Und der Film folgt einfach ihrer Energie, ihrer Aggression. Also das entwickelt seine Dramaturgie wirklich aus ihrer ganz ungewöhnlichen Kraft. Und das ist eine Kraft, die auch manchmal was Selbstzerstörerisches hat. Also nicht sowas mit Happy End und Romantik und sonst was. Und eigentlich schickt man ja gerne sonst was nach Hollywood, was mit deutscher Geschichte zu tun hat. Also das ist schon mal was anderes.
Und wie groß sind die Chancen tatsächlich, dass dieser Film einen Oscar bekommen könnte? Ich meine, noch muss er ja erstmal nominiert werden von der Academy, überhaupt angenommen werden, ne, auf die nominierten Liste in Amerika. Aber gibt es denn Chancen für diesen Film?
Ja, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt schwierig zu sagen, weil die Deutschen ja mit immer als eines der ersten Länder nominieren. Man muss jetzt erstmal das Umfeld kennenlernen und man muss auch wissen, welcher amerikanische Verleih sich diesem Film annimmt, weil davon hängt viel ab. Wenn das zum Beispiel ein Verleih ist wie Sony Classics, dann weiß man, die pumpen da unheimlich viel Geld rein. Da stimmt das alles. Also da muss man einfach schauen. Man muss erstmal gucken, wie der Film wann in Amerika läuft, auf welchem Herbstfestivals und welchen Weg er da geht. Und dann können wir in 3 Monaten wieder weiter spekulieren.
Das tun wir dann auch sehr gerne, wünschen aber vielleicht von dieser Stelle auch durchaus Erfolg für einen deutschen Film bei den Oscars. Also Systemsprenger von Nora Finkscheid wird zumindest von Deutschland erst einmal ins Oscar-Rennen geschickt. Reden wir über zwei Filme, die morgen in den deutschen Kinos starten. Also erst einmal über den Kinoalltag hierzulande und kommen ja zu einem Film von Sebastian Lelo, ein Regisseur, der tatsächlich etwas tut, was, glaube ich, auch nicht so oft passiert, dass er nämlich ein eigenes Remake macht von einem Film, den es schon mal gab vor einigen Jahren, Gloria. Sebastian Lelo, chilenischer Regisseur. Was hat ihn dazu bewogen, ein Remake von seinem eigenen Film zu machen?
Ja, Gloria war ja ein großer Publikumserfolg auf der Berlinale, auch bei der Kritik, hat auch einen Preis gewonnen, die Darstellerin damals. Und ich würde dem Regisseur jetzt nicht unterstellen, das ist seine Visitenkarte für Hollywood, weil dazu ist dieser Regisseur zu sehr ein Globetrotter. Er hat auch nach dem Erfolg von Gloria erstmal hier in Berlin gelebt, hat da sein neues Buch geschrieben, Una Mujer Fantástica. Und da können wir sagen, können wir bei den Oscars bleiben. Der Film über eine Transgenderfrau hat dann den Oscar auch für den nicht besten englischsprachigen Film gewonnen. Und was offensichtlich bei dem Regisseur ist, es sind immer Frauengestalten. Und vielleicht wollte er einfach mal wissen, was ist, wenn ich eine Geschichte von Santiago de Chile nach Los Angeles verlege, wenn es auf einmal statt Latino-Klänge ganz viele 80er-Jahres-Songs gibt. Und was heißt es für die Figur, wenn sie von einem Star wie Julie Moore gedreht wird? Und ja, dann sehen wir jetzt Julie Moore in einer Disco, wo über 50-Jährige sind, ja, und wo sie sich einfach mal amüsiert.
Ich bin geschieden.
Bin ich auch?
Ach, wirklich? Seit wann?
Ein Jahr.
Erst seit kurzem.
Endlich.
Naja, manchmal weiß man es erst im Nachhinein.
Und wenn er das verlegt, also nach Los Angeles, Hollywood ist ja um die Ecke und wir reden jetzt doch noch wieder mal irgendwie indirekt über die Oscars und die Hollywood-Szenerie und Julianne Moore ist auch dabei. Wie groß ist die Gefahr, dass er da eine konventionelle romantische Komödie gedreht hat?
Nee, das ist ganz anders, dieser Film. Also einmal, Julie Moore ist eine Schauspielerin, die ich unheimlich gerne mag und die ja nie so klassische Frauenrollen spielt. Und dieses Mal hat sie mich aber ein bisschen enttäuscht, weil ich sie die ganze Zeit einfach immer beim Spielen sehe. Also wie sie ihre Einsamkeit spielt, wenn sie da mit ihren Kindern ist und plötzlich spürt, oh, die Kinder haben schon längst das eigene Leben. Man sieht genauso, wie sie diese Pausen setzt und alles und dann wie wieder ein Ruck durch ihren Körper geht und sie wieder Luft holt und wieder Energie hat. Also da habe ich zu sehr einfach Julie Moore gesehen und nie diese Figur Julia. Aber trotzdem fand ich den Film auch wieder unheimlich schön, weil es einfach um eine Frau geht, die fast 60 ist und die überlegt, sie lernt jemand Neues kennen. Ja, lasse ich noch mal jemand in mein Leben? Ich habe ja ein eingerichtetes Leben. Ich habe mein Leben schon gelebt. Also mache ich das noch mal? Was heißt es? Das finde ich sehr schön und präzise erzählt. Und dann, was mir auch gefällt, ist, dass sie so keinen äußeren Druck verspürt. Man könnte ja jetzt auch sagen, oh, solo wird man von der Gesellschaft nicht gut angesehen, man ist eine Außenseiterin, aber das ist bei ihr gar nicht so, sondern das ist auch so ein innerer Wunsch, vielleicht wieder ein bisschen mehr Zweisamkeit zu haben, was zu teilen. Und das spielt dann Julie Moore auch wieder schön und das erzählt der Film auch sehr schön.
Also Sebastian Lelo mit einem eigenen Remake, Gloria mit Julianne Moore in der Hauptrolle von morgen an in den deutschen Kinos. Und jetzt machen wir einen Bruch. Da, glaube ich, kann man auch gar keine Brücke bauen. Man muss einfach hier einen Bruch machen an der Stelle und über einen Dokumentarfilm reden von dem deutschen Regisseur Stefan Hilpert. Der hat nämlich in der Demokratischen Republik Kongo, also dem größeren der beiden Kongos, wenn man so will, der ehemaligen belgischen Kolonie, gedreht auf den Spuren von drei Europäern, die sich im Kongo engagieren und auch an die Grenzen von Entwicklungshilfe stoßen. Und da gibt es gleich zu Beginn eine Szene mit Frank-Walter Steinmeier, als er noch Außenminister war.
Meine Damen und Herren, es hat länger gedauert, als wir uns das alle erwartet haben. Zwischendurch haben uns auch Kampfhandlungen daran gehindert, die Arbeiten fortzusetzen. Aber inzwischen, und Sie sehen es hier hinter mir, ist die Landebahn von den Lavamassen geräumt und die Landebahn ist insgesamt über 500 Meter verlängert worden.
Also eine Flughafenerweiterung, damals Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Kongo. Stefan Hilpert, der Regisseur, wie geht er dieses Thema an, das Engagement von Europäern im Kongo?
Ja, erstmal finde ich es ganz interessant, dass er diese Szene mit Steinmeier zu Anfang gesetzt hat, weil die hat sowas Bizarres. Man sieht da so richtig, wie die Einwohner dann so Baströcke anziehen, das gar nicht wollen, so damit die Kulisse stimmt. Dann redet er Deutsch, es wird natürlich später ins Französische übersetzt, aber sie bekommen eigentlich gar nicht mit, was diese Landebahn da heißt. Also das für sie bedeutet, dass einfach Entwicklungshilfe auch erstmal was ganz Abstraktes ist, wenn da ein Außenminister steht. Und dann lernen wir aber eben drei Menschen kennen, die das sehr persönlich betreiben, die auch ein sehr persönliches Verhältnis zum Kongo haben. Das ist einmal eine Frau aus Belgien, Anne Laurent, die ist da hingegangen als Entwicklungshelferin, hat das dann aber sein gelassen, hat sich auch in einen Kongolesen verliebt, arbeitet jetzt als Musikmanagerin dort zeitweilig, noch zu Beginn des Films. Und dann lernen wir Peter kennen, der ist 65 Jahre alt, seit 30 Jahren einfach in der Entwicklungshilfe drin.
Deutscher,
und wenn er dann so erzählt, bekommt man mit, ja, das ist so ein aufrechter Linker.
Das war ja damals leicht so. Es gab das Gute und das Böse. Und wir haben halt Revolutionen gemacht oder versucht zu machen und dachten, damit seien alle Probleme gelöst. Hat der Che Guevara auch gedacht.
Ja, also er war auch schon dabei in Nicaragua, hat dort einfach gekämpft, dann 30 Jahre im Kongo und seine Familie ist da, er hat 4 Kinder und jetzt ist er einfach im Rentenalter, er soll nach Hause, aber der Kongo ist seine Heimat und er spürt auf einmal, ja, er hat dem Land viel gegeben, aber ohne das Geld von Deutschland, ja, braucht das Land ihn gar nicht mehr. Also das ist auch so eine Unmachtserfahrung. Und eine andere Unmachtserfahrung hat der Dritte im Bunde, das ist der Spanier Raul. Der betreibt eigentlich Forschung dort, hat auch dementsprechend viel Geld. Er will über die Rebellenführer forschen. Und dann kriegt er mit, dass sein Geld aber von einem seiner Mitarbeiter veruntreut wird, dass der sich auf einmal ein Auto kauft und das Auto vermietet er ihm dann aber wieder. Mhm. Und da muss er auch erstmal mit klarkommen. Ah, mein Geld wird ganz anders eingesetzt und gleichzeitig muss er sich aber fragen, was sollen meine Forschungen über die Rebellenführer überhaupt? Das ist vielleicht alles ganz aufschlussreich, aber hilft es den Leuten ganz konkret vor Ort?
Das klingt nach einer eher ernüchternden Bilanz von europäischem Engagement im Kongo, von das, was man Entwicklungshilfe nennt oder vor Ort Forschungen. Also bleibt diese Fremdheit auch mit dem Land?
Ich würde nicht sagen, dass die Leute dem Land fremd bleiben. Also wenn ich Anne Laurent nehme, die sich dann auch wirklich verliebt und der Mann, ihr Freund, wird dann auch ein politischer Aktivist, dann spürt sie schon irgendwann, das ist vielleicht nicht ihr Kampf und sie geht auch tatsächlich nach Brüssel zurück. Aber trotzdem gibt sie das Land nicht auf, trotzdem war sie da, trotzdem sind die beiden immer noch in Verbindung. Aber es geht, glaube ich, eher immer diesem Film darum, diese Unmacht herauszukristallisieren, dass die Entwicklungshilfe vielleicht zu spät einsetzt. Aber wo könnte sie schon eher einsetzen und dann mit welcher Legitimation? Also häufig haben, glaube ich, die Leute das Gefühl, sie können nur noch den gröbsten Schaden wegräumen. Und diese ganzen Fragen wirft der Film auf. Und was mich so besonders beschäftigt hat, ist, ich weiß aber gar nicht, ob der Film das so bewusst gemacht hat, ich sehe eigentlich nie Frauen. Also es gibt viele Bilder auch von Konzerten, ich sehe immer nur Männer auf den Konzerten und das einzige Mal, dass ich eben Frauen sehe, ist bei einer Beerdigung, da sitzen sie in der ersten Reihe und das wirft für mich eben auch wieder viele weitere Fragen auf und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Filmemacher oder Stefan Hilbert nochmal in den Kongo zurückgeht und deren Geschichte erzählt.
Kongo Calling, so heißt diese Dokumentation von Stefan Hilpert, auch von morgen an in den deutschen Kinos, gemeinsam mit dem neuen Film des chilenischen Regisseurs Sebastian Lelo, Gloria. Anke Lewicke, vielen Dank.
Tschüss.
Und wir gehen nach Bochum zur Eröffnung der Ruhr-Triennale. Heute Abend ging es also los. Und zwar mit Christoph Marthaler. Er kombiniert da im Audimax der Uni in Bochum eine Collage aus rechtspopulistischen, aber auch rechtsradikalen Texten mit Musik von Komponisten, die im KZ Theresienstadt inhaftiert waren. Einige von ihnen wurden auch später in Auschwitz ermordet. Und das mit einem Abend, den er nennt, nach den letzten Tagen. Ein Spätabend. Und für uns kommt von dieser Eröffnung der Ruhr-Triennale Stefan Keim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und Spielort ist nicht die Jahrhunderthalle, wie traditionell ja meistens eigentlich die Ruhr-Triennale eröffnet wird, sondern das Audimax der Ruhr-Uni. Warum?
Weil Christoph Marthaler, er hatte ein Vorläuferprojekt oder einen ganz ähnlichen Abend schon mal im Wiener Parlament gemacht, so eine Parlamentsassoziation haben möchte. Der Audimax ist ja so ein riesiges Oval und auf der einen Hälfte sitzen auf den Stühlen die Zuschauerinnen und Zuschauer, die andere Hälfte wird vom Marthaler-Ensemble bespielt und wir befinden uns in der Zukunft, irgendwo Mitte des 22. Jahrhunderts. Es ist eine Gedenkveranstaltung zur Schließung des Konzentrationslagers Mauthausen, aber eben eine etwas andere Gedenkveranstaltung, als man so glaubt. Denn in der Zukunft ist gerade der Rassismus und als UNESCO-Weltkulturerbe unter quasi Denkmalschutz gestellt worden. Und es gibt dann diese Textcollage, die Stefanie Karp zum Teil zusammengestellt hat.
Also die Intendantin selbst.
Die Intendantin selbst als ja langjährige Dramaturgin von Christoph Marthaler. Und sie hat zusammengestellt, einmal hat sie Sachen selbst geschrieben, aber auch Texte, die es real gibt, historische Quellen. Zum Beispiel sitzt da Josef Ostendorf und hält eine unfassbar antisemitische Rede von Karl Lueger, der war Anfang des 20. Jahrhunderts Wiener Bürgermeister. Diese Rede hielt er 1894 im österreichischen Reichstag.
Der Herr Abgeordnete Popper hat behauptet, der Antisemitismus wird zugrunde gehen. Gewiss, meine Herren, wird er einmal zugrunde gehen, aber erst dann, wenn der letzte Jude zugrunde gegangen sein wird.
Und das mit dieser warmen Stimme, das ist schon ein Moment, wo es einem durch und durch geht. Allerdings finde ich, diese Collage von rassistischen Scheußlichkeiten, etwas anderes ist es ja nicht, von Boris Johnson bis zu Viktor Orban, die da auch die Quellen geliefert haben, das läuft sich recht schnell tot. Und ich stelle mir die Frage, warum sind die Leute so? Da gibt es keine Antwort. Auch nicht, wo ist vielleicht unsere Verführbarkeit zu rechtspopulistischem Denken? Das wären Fragen gewesen, die mich etwas mehr noch interessiert hätten, als diese doch recht lange Collage.
Aber passt das denn wirklich? Ich meine, das sind ja sehr unterschiedliche Quellen, weil Sie gerade Boris Johnson erwähnt haben oder Viktor Orban. Die kann man vielleicht im allerbesten Sinne noch als Populisten bezeichnen, vielleicht als Rechtspopulisten, wenn man möchte, aber nun wirklich nicht als Rechtsradikale oder Antisemiten oder Hetzer oder Rassisten. Geht das denn alles zusammen mit tatsächlich solchen Antisemiten und Vorläufern auch des Nazi-Gedankens wie Karl Lueger?
Das schillert schon ein wenig und es zeigt eben auch so die Entwicklung von Gedanken in unterschiedliche Richtungen. Aber es gibt eben so eine Stimmung eines Graunes. Die singen auch zwischendurch zum Beispiel dann so völkisches Liedgut wie Flamme empor. Aber dann kommt eben auch direkt, wenn so etwas entstanden ist, sogar ein Schlager gibt es, einen ganz schrecklichen, einen völkischen Schlager. Dann gibt es dann eben sofort die andere Ebene, nämlich eben die Musik, die Sie angesprochen haben, die Uli Fussenegger arrangiert und zusammengestellt hat, eben von diesen Komponisten, zum Beispiel von Viktor Ullmann.
Was ist das für ein Lied von Viktor Ullmann?
Das ist aus den geistlichen Liedern, das heißt Die arme Seele, und ist von der wunderbaren Sopranistin Thora Augestad gesungen. Also die musikalische Ebene des Abends funktioniert ganz ausgezeichnet. Da gibt es auch ein paar große Bilder, wenn zum Beispiel von Luigi Nono vom Tonband klingt, Chöre, die er damals als Bühnenmusik zu Die Ermittlung von Peter Weiß geschrieben hat. Also das ist jetzt kein jüdischer Komponist, aber es gibt noch ein paar Anleihen aus anderen Dingen. Und da sitzt das Ensemble mit offenen Mündern, fahl beleuchtet, als ob sie jetzt wirklich ihre Körper den Seelen der Verstorbenen zur Verfügung stellen. Das war also auch so ein Moment, wo es mir richtig kalt den Rücken hinunterlief. Aber das waren nur so ein paar dieser wirklichen Marthaler Momente. Es war auch ein länglicher Abend, ein Abend, wo es sich nicht im positiven Sinne immer wiederholt hat. Und der Applaus des Publikums war auch eher matt, also wirklich nur so ein paar vereinzelte Bravos. Aber ich will nicht sagen Höflichkeitsapplaus, aber doch ein endenwollender Applaus.
Das heißt also, auch der marthalische poetische Humor, der konnte ja gar nicht heute Abend in irgendeiner Weise vorkommen, oder?
Er kam ganz, ganz kurz. Also er blitzt wirklich so in Momenten auf. Die Poesie, ja, der Humor deutlich weniger. Und was aber wirklich auch fehlt, ist so eine politische Fokussierung, dass uns dieser Abend neben diesen tollen musikalischen und sinnlichen Erlebnissen etwas sagt, was eben darüber hinausgeht, zu erschrecken, dass Rechtspopulismus, rechtes Denken wieder so stark ist.
Stefan Keim, worauf freuen Sie sich noch bei dieser Rot-Triennale jetzt nach diesem Abend, der Sie ja eher ein bisschen enttäuscht hat?
Ich freue mich sehr auf einen ganz ähnlichen Abend von Cornel Mundruczó, einem ungarischen, sehr bildgewaltigen Regisseur, der das Requiem von George Ligeti zur Grundlage nimmt für einen Abend namens Evolution.
Dann werden wir das weiter verfolgen, was die Rot-Triennale in den nächsten Wochen noch bietet. Die Eröffnung war ja eher enttäuschend, zumindest was die künstlerische Performance angeht. Stefan Keim war heute für uns dort in Bochum, also in diesem Fall nicht in der Jahrhunderthalle, sondern im Audimax der Ruhr-Universität. Dort also dieser Abend nach den letzten Tagen, ein Spätabend in der Inszenierung von Christoph Marthaler und die Texte von der Intendantin und Dramaturgin Stefanie Karp zusammengestellt, und die nächsten Aufführungen in den nächsten Abenden bis zum 1. September. Vielen Dank, Stefan Keim.
Gerne.
Und wir schauen in die Feuilletons vom nächsten Tag. Hans von Trotha tut das.
Für die FAZ berichtet Axel Weidemann von der World Science Fiction Convention, kurz Worldcon, dem Welttreffen der Science Fiction und der Fantasy-Literatur. Das kesselt in allen Farben, berichtet er, stellt allerdings auch fest, der Klimawandel, seit langem Thema der Science Fiction, findet auf der Worldcon vergleichsweise wenig Niederschlag im Programm. Muss er auch nicht, denn er füllt die anderen Feuilletons. Und wie? Nach der Phase des Sammelns, Ordnens und Fragens scheint jetzt die Zeit des Verkündens der Wahrheit gekommen. Nur bekommt nicht jeder die gleiche Wahrheit zu hören. In der Süddeutschen befindet Thomas Steinfeld, die Debatte über den Klimaschutz hat sich in eine Ideologie privater Verantwortung verwandelt und fordert, sie muss politischer werden. Was er darunter versteht, macht er unmissverständlich deutlich. Zunächst einmal sollen wir nicht mehr von der Menschheit sprechen. Denn die Menschheit hat noch nie etwas gedacht, geschweige denn etwas beschlossen. Sie ist gänzlich unfähig, ihr Verhalten zu ändern, denn sie ist kein Subjekt. Wer immer, findet Steinfeld, die Menschheit anruft, weiß um seine Ohnmacht. Er tritt ihr mit einer ins Imaginäre gerichteten Entscheidungswut entgegen, die garantiert keine Folgen zeitigt. Abgesehen davon, dass die Forderung den Fordernden ins Recht setzt und ihm die Genugtuung des Besserwissens verschafft. Eine gewisse Genugtuung des Besserwissens zieht sich durch alle Beiträge zum Thema, den Steinfeldschen nicht ganz ausgenommen. Schließlich weiß Thomas Steinfeld, was die Wahrheit ist. Wahr ist, dass die Verwandlung eines globalen politischen Problems in eine Ideologie der persönlichen Verantwortung die beste Garantie dafür ist, dass es moralisch, aber begriffslos weitergeht. Auch Michael Pilz kennt die Wahrheit, es ist aber eine andere. Er teilt sie uns via Welt mit. Keine Angst, schreibt er vorsichtshalber darüber. Es ist ein Plädoyer für eine atomare Renaissance. Wobei Pilz beklagt, die Gespräche über die auf kürzere Sicht wahrscheinlich einzige vernünftige Alternative zum Verbrennen kohlenstoffhaltiger Sedimente haben sich verfestigt wie ein Kugelstau im Thoriumreaktor. Und da soll man keine Angst haben? Pilz meint auch, man muss die Kernkraft nicht den Rechten überlassen. Ja, wie soll man überhaupt mit Rechten übers Klima sprechen? Das fragt die Taz sich bzw. Jenny Keck von der Bewegung Parents for Future, die in Dresden rechtsextreme Parteien zu einer Podiumsdiskussion erst ein- und dann wieder ausgeladen hat. Kurz gesagt, Frau Keck weiß es auch nicht. Zitat, wir sind als Bewegung noch relativ unerfahren, aber engagiert. Und das passt zu Thomas E. Schmidts Befund in der Zeit. Der Klimaschutz löst zumindest in den meinungsfreudigen Schichten der deutschen Bevölkerung Euphorie aus. Schmidt spricht von einer Stimmungslage, die mit Wahrheit und Weltgeschichte liiert ist und mit dem Verweis auf eine baldige, wenn nicht schon eingetretene, Unumkehrbarkeit der Entwicklung zum kollektiven Tod jeden Widerspruch ausschließt, was den feuilletonistischen Wahrheitsanspruch zumindest ein wenig erklären könnte. Verzichten, meint Schmidt, müssen die Kinder. Die kommenden Generationen werden eingezogener leben, regionaler, bescheidener. Das gibt Ärger mit Thomas Steinfeld, denn der erklärt die Kategorie Generation in mehrfacher Hinsicht zur intellektuell fatalen Angelegenheit. Vielleicht auch, weil er Angst vor den Konsequenzen hat? Thomas E. Schmidt meint nämlich, denkbar ist auch ein neues 68. Die Jüngeren begreifen irgendwann, dass Klimaschutz mit Generationengerechtigkeit überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass sämtliche Lasten sie tragen. Vielleicht reiben sie es den Alten, die alles versauten, eines Tages gehörig unter die Nase. Das Projekt Weltrettung, resümiert Schmidt, hat ein enormes Enttäuschungspotenzial und das Thema entwickelt auf der politischen Bühne eine gewisse Eigenlogik, ins Unbedingte, ins quasi Religiöse zu streben. Nicht nur in der Politik, bisweilen auch im Feuilleton.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.